Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Führen ist nichts für Feiglinge. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, führen ist nichts für Feiglinge und genau zum Beispiel über dieses Thema habe ich mich mit dem guten Tim Stoiber unterhalten. Deswegen heute ein weiteres Interview mit Tim Stoiber, dem Notarzt für die Führung. Unter anderem über das Thema, warum Führung nichts für Feiglinge ist und tiefere Einsichten darin, warum Führung einfach so unfassbar wichtig für jedes Unternehmen ist. Leute, ihr unterschätzt es alles bei weitem. Wer nicht spätestens heute anfängt, hier intensiv in seinem Unternehmen, an seinem Unternehmen zu arbeiten, der wird einen bitteren Preis dafür bezahlen. So viel können wir euch beide versprechen. Das sind unsere persönlichen Erfahrungen. Das ist alles gut dokumentiert. Und vielleicht hilft die ein oder andere Perspektive aus dem heutigen Interview. Also viel Spaß damit. So, also heute, wie versprochen, zweiter Teil, Interview, Gespräch mit dem lieben Tim Stoiber, der Notarzt für die Führung. Gesundes Führen ist das Thema, aber gesundes Führen ist eben nicht so weichgespült, wie sich das die meisten so vorstellen. Wir haben gerade uns schon kurz unterhalten und sind tatsächlich sehr direkt auf das heutige oder auf den heutigen Einstieg für das Thema gekommen, nämlich dass ein guter Leader, eine gute Führungskraft tatsächlich auch die Bereitschaft haben muss, zu polarisieren. Muss ja für was stehen. Ich meine, wie willst du für was stehen, wenn du dich allen anpasst? Und ich sehe so eins der großen Probleme in unserer Welt, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, ist es dieses FOPO, ne? Diese Furcht vor der Meinung anderer, die natürlich das Leben angenehm macht, du bleibst schön in deiner Komfortzone, aber es beraubt dich natürlich jeglicher Möglichkeit, dich selber irgendwie zu entwickeln da drin, weil du musst dich ja ständig daran orientieren, was alle anderen von dir wollen. Wie siehst du das?
Ja, Alexander, was für ein super Einstieg in unser Gespräch. Das ist genau, was mich im Moment sehr umtreibt. Ich glaube, wenn wir Werte haben, dann sind diese Werte auch nicht verhandelbar. Das sind grundsätzliche Dinge, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir leben wollen. Und ich finde es erstaunlich, dass im Moment so eine Weichheit beim Führen zu sehen ist. Und das macht sehr viel kaputt. Denn wenn ich Menschen, die meine Werte mit Füßen treten, also Menschen, die lügen und mobben, Leute, die frauenfeindlich und homophob sind, wenn ich mit den Leuten, wenn ich denen das nicht klar machen darf, wenn ich das nicht möchte, wenn ich mich das nicht traue, ja, was die Werte im Unternehmen sind, wie wir leben wollen, dann kann ich eigentlich gar nicht führen. Dann ist es alles wischiwaschi, weil die Leute, die tolle Werte haben, wo der Kompass in unsere Richtung auch zeigt, wo wir wissen, die sind toll, die beobachten uns ja. Die beobachten, was passiert denn jetzt mit dem, der sich angekündigt krank gemeldet hat? Was wird denn der Chef jetzt sagen? Was ist denn, wenn jeden Tag einer 7, 8, 9 Minuten zu spät kommt, sodass alle länger bleiben müssen? Was wird der Chef jetzt gleich zu dem sagen? Und dann sagt der Chef nichts. Und das ist, glaube ich, für die Leute, die integer sind, auf die wir zählen wollen, das ist für die ein Schlag ins Gesicht jeden Tag. Und deswegen bin ich auch dafür eine klare, eine konsequente Führung. Das tut auch keinem eigentlich weh.
Och, das muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen in Frage ziehen. Das darf schon auch mal wehtun, glaube ich. Ich meine, vielleicht, also nehmen wir das Beispiel, der Typ kommt jeden Tag irgendwie 10 Minuten zu spät und die Kollegen finden es nicht cool, die sagen vielleicht sogar mal was, der Chef sagt nichts und er nimmt es vielleicht gar nicht wirklich wahr, weil er hat halt seine typische Ausrede, ne? Also wir kennen alle das Thema kognitive Dissonanz. Wir sind ja super da drin, uns alle möglichen Sachen zu erklären. Ich kann mich jetzt gerade an eine Kollegin erinnern, die kam jeden Tag zu spät, immer mit der gleichen Ausrede. Die Trambahn war voller Schulkinder, sie konnte nicht mitfahren. Sie musste auf die nächste warten. Jeden Tag. Es war auch die Kollegin mit den meisten Überstunden, interessanterweise.
Ja, klar. Naja, Pünktlichkeit, das ist nochmal vielleicht noch ein spezielleres Thema. Ja, wehtun darf es natürlich auch mal, wenn wir dann sagen, was wir denken. Ich glaube, das tut vielen gar nicht so weh, weil es gibt auch Leute, wenn wir denen zum ersten Mal in ihrem Leben sagen, ich sehe dich, ich sehe das, was du da tust, und ich bin nicht einverstanden damit. Da gibt es auch Kollegen, die total erleichtert darauf reagieren, die von diesem Schlendrian, von diesem, ja, von diesem sich verdrücken vor der Arbeit und so auch erlöst werden und fortan auch besser arbeiten. Denn Hand aufs Herz, Alexander, ich glaube, wir sind Herdenwesen und wir wollen ein sinnvoller Teil eines Teams, glaube ich, sein. Bis auf ein paar Prozent. Ich glaube schon, dass wir ein paar Menschen haben, die nenne ich so schwarze Löcher, mit denen ist wirklich nichts anzufangen und mit denen möchte ich am liebsten gar nicht arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, ein ganz normaler Mensch, der jeden Tag 3, 5 Minuten zu spät kommt, wenn man dem das mal deutlich macht und sagt, hat negative Auswirkungen. Es hat sehr viel mit Respekt zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, welche Rolle jemand übernimmt im Team. Denn der zu spät kommt, können wir uns ja mal fragen, wer darf eigentlich zu spät kommen? Da fällt mir ein, Robbie Williams, wenn er interviewt wird im Hotel, ne, ganze Kamerateam wartet. Der kann kommen, wann er will. Der Papst, Superstars, Chefs, Gönner. Die dürfen alle zu spät kommen. Das heißt, jemand, der wirklich in einem Unternehmen, obwohl der Chef das ja sieht, wirklich zu spät kommt, der sagt auch etwas aus über das Verhältnis zwischen dem Chef und ihm. Ich hatte mal so eine Kollegin, da war das definitiv so, dass da auch so ein bisschen mitschwang, ja, ich bin halt auch sehr wichtig. Ihr wartet gefälligst, bis ich da bin und erst wenn ich da bin, dann kann es losgehen. Und wenn man denen das dann mal spiegelt, das kann sein, dass die dann wirklich sagen, ist okay, das habe ich verstanden. Also ich glaube, jeder kommt zu der Zeit ins Unternehmen, wann er möchte, ne? Wenn du jetzt einen Geldkoffer morgen früh um 5 Uhr am Fischmarkt bekommen würdest, dann wären wir auch pünktlich, ne? Und das wären die dann auch. Also das heißt, ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen auch so das Verhältnis zwischen dem Chef und diesem Mitarbeiter. Oder um es mal anders auszudrücken, es gibt Chefs, da kommt keiner zu spät.
Ja, die Frage ist, warum ist das jetzt Furcht? Also ich denke, wir sprechen ja über ein Thema intrinsische Motivation. Denk nur an den Apple Store, wenn das neue iPhone rauskommt, wenn die Leute da kampieren. Also offensichtlich scheint es kein Problem zu sein, irgendwo früh zu sein. Und ich will nur ganz kurz meinen Gedanken von vorher noch abschließen. Also möglicherweise meinen die Typen, du hast es ja jetzt schön nochmal ausgeführt, auch gar nicht böse irgendwie, sondern es ist halt einfach so. Und ja, auf der einen Seite sind sie vielleicht dankbar, aber dieser Moment, wo du es gesagt kriegst, wo, ey, du bist jeden Tag 10 Minuten, das ist ja schon so dieser Aui-Moment, ne? Das meine ich so. Also ein bisschen Schmerz gehört einfach mit dazu. Den haben wir als Menschen ja immer, wenn wir eine Wahrheit einfach akzeptieren müssen über uns. Und dann sticht das. Man kann sich dran gewöhnen, so wie an den Muskelkater nach dem Training. Das ist dann einfach so und das ist nicht mehr schlimm. Und wir alle kennen das. Und das sollte Teil unserer Werte sein. Und als ich hier gerade so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, aber ist das wirklich, darf der Papst, dürfen Superstars zu spät kommen? Also sie machen es halt und man akzeptiert es, weil man halt sich im Abglanz des Status sonnen will. Ist das okay? Das ist maximal respektlos. Ich finde gerade dann, gerade in dieser Position solltest du der eine sein, der vor dem Interview-Team da ist. Und es gibt ja diesen Satz, ne, zu spät kommen macht interessant. Sicherlich sind da mitunter auch taktische und marketingstrategische Überlegungen dabei. Du kreierst ja eine Persona und so weiter. Aber was kommunizierst du denn wirklich?
Ja,
Und
ich
wir
finde, du
sind, entschuldige,
kommunizierst,
ganz kurz nur, ganz kurz nur. Wir sind zu 100% Prozent Herdenwesen. Wir tun, was die anderen tun und wir prägen. Und das hast du auch schon gesagt. Wir werden die ganze Zeit beobachtet. So, wie prägt denn jemand, der sich benimmt wie Rotz am Stecken, seine Fans? Wie benehmen die sich? Und das kennen wir doch. Das ist doch auch so. Ja, das ist ja natürlich menschlich.
Ja, klar. Also ich finde es auch nicht gut, wenn jemand zu spät kommt, aber es gibt halt Leute, bei denen es allgemein so akzeptiert ist, ne? Und natürlich sollte gerade der Chef, wenn ich jetzt sage, Chefs dürfen zu spät kommen, gerade die sollten es nicht tun. Tun sie es trotzdem, kommen sie zu spät, dann werden ihre Leute auch nicht pünktlich sein. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass manche Menschen damit eine Art Wichtigkeit auch ausdrücken. Ich hatte eine Kollegin, die kam immer 3, 5 Minuten zu spät auf unsere Intensivvisite. Und dann waren wir schon bei Bett Nummer 3 und dann rief die von hinten, ob wir nicht mal ein bisschen lauter sprechen könnten. Sie wird ja hier gar nichts mitkriegen. Und das ist so eine Art, ich glaube schon, dass manche Menschen, die zu spät kommen, damit auch ausdrücken wollen, wie wichtig sie sind an dieser Stelle. Und deswegen glaube ich oft, dass es so ein Verhältnis ist. Also das, ich finde, man sollte trotzdem, wir sollten einmal vorher fragen. Ich hatte mal eine andere Arbeitskollegin, die kam jeden Morgen mit so einem roten Gesicht etwas zu spät und war gehetzt und die hatte einfach ein logistisches Problem mit Kindergarten und ihrem Kind. Und dann haben wir einfach ihre Arbeitszeiten geändert, ganz einfach. Also das sind Sachen, da sollte man vielleicht einmal nachfragen. Aber wenn das so nach dem Motto ist, ich komme halt morgens nicht so richtig pünktlich los oder so. Das ist ja eine klare Aussage. Wenn ich mir noch ein Espresso mache, wenn ich doch noch die Post nachgucke oder die Mülltonne reinhole, dann ist das natürlich, weil ich indirekt gar nicht zu dieser Arbeit pünktlich erscheinen möchte, weil sonst ist man pünktlich. Also das ist so die, ich sehe das, ich finde Pünktlichkeit gar nicht so unwichtig, hat viel mit Respekt zu tun.
Ich habe das bei der Bundeswehr schon gelernt. Also wir kennen diesen alten Satz, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Bei der Bundeswehr habe ich den Satz gelernt, meine Pünktlichkeit zeigt, dass mir deine Zeit so wichtig ist wie meine. Den liebe ich sehr. Den mag ich unglaublich. Und irgendjemand hat auch mal gesagt, 5 Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit und solche Dinge. Weißt du? Aber ich finde es sehr schön, dass du das jetzt so nochmal mit der Frage, wir sollten nachfragen, in den Raum gestellt hast, weil das ist ja genau dieses Konzept von Leadership, dass ich so, ja, ich muss schon sagen, wirklich verehre, weil es die ultimative Lösung ist für jedes Problem, das irgendwo mit Menschen entsteht. Und zwar, ich habe gelernt, Leadership bedeutet ausschließlich mit Fragen zu führen. Also man nennt das auch Intrusive Leadership im englischsprachigen Raum. Letztlich ist es völlig egal, welches Wort man dazu hängt. Und wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannt, also erstens, ich brauche ja die Information, also warum ist das eigentlich so? Was ist die Perspektive des anderen? Ne? Aber das kennen wir alle, ja, immer die andere Seite hören. Aber das ist mehr, einfach wirklich mal, okay, fällt dir das überhaupt auf? Fällt dir auf, dass du jeden Tag 10 Minuten zu spät kommst? Was kann ich für dich tun, um das Problem zu ändern? Das wäre meine Herangehensweise. So, und dann kommt vielleicht eben raus, oh, ich kriege es mit dem Kindergarten nicht hin und ich versuche das immer und ich gebe Vollgas, aber ich komme einfach nicht rechtzeitig über die Ziellinie. Okay, Lösung, wir ändern die Arbeitszeiten. Das andere ist, ich glaube, hier muss man auch nochmal unterscheiden. Also da ist der Typ, der macht dann morgens noch eine Waschmaschine an und lässt sich noch einen Kaffee raus und guckt dann auf die Uhr und kommt jetzt in Hektik, weil er zu spät ist und das passiert andauernd. Und der andere, dem ist es einfach egal. Der holt sich dann den Kaffee, obwohl er weiß, er ist schon zu spät. So, ja, jetzt ist es auch schon wurscht. Und ich denke, der zweite gehört in die Kategorie schwarze Löcher. Es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock, irgendwo mitzumachen, in dem Team Bestandteil zu sein. Ich glaube, das ist ein relativ niedriger Prozentsatz. Ich denke, da bleiben wir wahrscheinlich unter 10%, wenn man es wirklich mal betrachtet, weil, wie du richtig gesagt hast, im Menschen ist es angeboren. Wir wollen ein Bestandteil sein, wir wollen beitragen, wir wollen leisten. Es ist ein Grundbedürfnis, beizutragen. Es ist eins der menschlichen Grundbedürfnisse, das uns antreibt. Und der Erste, der desorganisiert ist, dem kann ich als Leader nämlich schon wieder helfen. Das betrifft jetzt vielleicht nicht die Arbeitswelt und ich glaube, hier wird es wirklich spannend für Führungskräfte und für Chefs, nämlich auch mal zu sagen, okay, jetzt erzählt ihm die Story, oh ja, ich weiß schon, ich habe dann das noch und dann ist Zeug liegen geblieben und dann mache ich das in der Früh noch und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist schon zu spät und ich krieg's einfach nicht hin, wirklich mal pünktlich aus der Tür zu gehen und zu sagen, okay, hier kommt der Leader jetzt als Coach ins Spiel, pass auf, lass uns doch einfach einen Plan für dich machen, wie du zu Hause rechtzeitig losgehst. Was vielleicht am Ende dabei rauskommt, er stellt sich einen zweiten Wecker. Der bimmelt 10 Minuten, bevor er los muss und jetzt ist Schuhe anziehen, Jacke anziehen und rausgehen und nichts mehr machen. Ja, und damit einfach zu experimentieren. Also auch hier die Idee, Leadership ist ja ein Dienst. Punkt. Führung ist ein Dienst, nichts anderes. Führung ist ja nicht kommandieren oder Leute gängeln oder ihnen eben sagen, was sie tun sollen, sondern ihnen zu sagen, was man von ihnen braucht und ihnen dann dabei zu helfen, das zu tun. Das ist ja letztlich die ganz einfache Zusammenfassung. Und ich denke sogar in diesem simplen Beispiel für diese Respektlosigkeit würde das super greifen. Und dann ist es ja, denke ich, auch meine Pflicht, auch mal zu erklären, du, andere empfinden es einfach nicht als besonders respektvoll, wenn du es dir letztlich herausnimmst. Aber das ist ein Gespräch, das kann ich erst gut führen, wenn ich schon ein Stück weit Vertrauen geschaffen habe. Und das kriege ich halt nicht, wenn ich reingehe und sage, hey, du, jeden Tag 10 Minuten zu spät, Problem, Abmahnung, whatever, ab morgen funktioniert der Scheiß. Mhm. Jetzt habe ich Distanz geschaffen. Wir werden immer schlechter miteinander kommunizieren können und ich denke, die Tendenz, pünktlich zu kommen, habe ich gerade noch mal wirkungsvoll weiter reduziert und jetzt versucht er dann vielleicht andere Schlupflöcher zu finden, wie die Zigarettenpause, die man nicht ausstempelt oder whatever. Ne? Und so drehen sich dann diese Schleifen entweder in die eine Runde oder in die Richtung oder in die andere Richtung. Und das ist ein Satz, den ich gelernt habe und den ich selber auch unnachgiebig in die Köpfe versuche zu klopfen, ist: Wir müssen in jeder Konfliktsituation
uns bemühen, nachher mit mehr Vertrauen auseinanderzugehen, als wir vorher hatten. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil Emotion kommt rein, Ego kommt rein, ne, geht so nicht, respektlos, was glaubst du, was nimmst du hier raus, alle anderen, da, 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 da. Und jetzt verbrauche ich gerade mein Vertrauen, ich nenne das Leadership-Kapital, das verbrennt gerade.
Das sehe ich auch so. Und ja. ich finde vor allem, dass eine klare Führung, also klare Werte zu haben und die auch zu kommunizieren, dass das auch die ehrlichere Art ist. Und das ist die Art, wo die Menschen mit klarkommen. Das merke ich. Ich habe ja 3 Töchter, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Die sind 5, 7 und 10. Und ich finde, es gibt da immer 2 ganz verschiedene Sachen, nämlich einmal den Inhalt. Also was sind meine Werte? Was sind die Dinge, für die ich aufrichtig gerade stehe und für stehe? Und dann die Form, wie ich es vermittle. Und das sind 2 Dinge, die werden häufig verwechselt. Das heißt, da gibt es dann die Eltern, die 1000 Wörter machen, die rumbrüllen, die zum Beispiel in einem Spielzeuggeschäft kurz vor Weihnachten empfehle ich jedem, auch wenn er keine Kinder hat, mal einmal durchzuschlendern, so 6 Wochen vor Weihnachten, was sich für Dramen da abspielen. Und ich finde, das es ist gar nicht notwendig, wenn man hart ist in seinem Kern, hart in seinen Werten, dann in der Form noch hart und laut zu sein. Das muss man nämlich gar nicht, sondern das müssen die Leute, die eben da nicht so fest sind. Ein typisches Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern vor Weihnachten in den Spielzeugladen gehe und wir haben hier so eine große Kette, die jeder kennt, und dann sage ich denen, bevor wir reingehen, also vor Weihnachten wirklich, hört mal, ihr 3 Mäuse, wir werden heute, ihr könnt mir alles zeigen, wir können Fotos machen, wir können den Katalog mitnehmen, ihr könnt träumen, ihr könnt alles in die Hand nehmen, was da liegt. Wir werden heute aber auf keinen Fall auch nur eine Sache kaufen, damit ihr das schon mal wisst. Und in dem Moment sind die auch wie erlöst von diesen 1000 Wünschen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei Mitarbeitern auch ist, wenn ich sage, was meine Werte sind, wenn ich sage, die Abläufe auf dieser Rettungswache oder in diesem Krankenhaus, die sind so, und das ist auch völlig klar, dass dann eine Art Erleichterung stattfindet. Ich habe den Eindruck, Menschen wollen eine klare, faire Führung mit klaren Leitplanken, und das tut denen gut. Das tut ja eigentlich nur den Leuten nicht gut, die auch unseren Werten und diesen Leitplanken ja auch wieder zuwiderlaufen. Also wenn wir sagen, wir reden nicht über Dritte, die nicht im Raum sind, wenn wir sagen, wir arbeiten hygienisch am Patienten, wenn wir sagen, wir sind pünktlich und wir sind zuverlässig, ja, dann wer findet denn diese Leitplanken nicht gut? Also die muss ja eigentlich jeder Mensch, mit dem wir dauerhaft arbeiten wollen, müsste diese Leitplanken doch eigentlich gut finden. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und ich frage mich heute, wo wir einen Fachkräftemangel haben, wo wir, wo die Chefs alle Angst haben, dass sie keine guten Leute finden, gerade dann sollten klare Leitplanken sein. Und das Gegenteil ist oft der Fall. Im Moment gibt es manchmal eine Führungslosigkeit im Unternehmen. Da wird ein Verhalten toleriert, was völlig daneben ist. Da werden angekündigtes Krankmelden, Mobbing, Lügen, nebenher heimlich irgendwo arbeiten. Da werden im Moment Dinge akzeptiert, toleriert, Gehaltsverhandlungen, indem man zu seinem Chef geht und einfach sagt, man will 1 Euro mehr pro Stunde und solche Scherze. Da machen im Moment viele Führungskräfte jeden Fehler, den man machen kann, um letztlich das Team ja zu verwirren, Misstrauen zu schüren. Und ich empfinde sowas als sehr schwer, weil wenn ich dann in so ein Unternehmen gehe und möchte natürlich was ändern und weiß auch, wie es geht, weil ich viele Erfolge damit gesehen habe, wie Unternehmen sich ändern. Und dann ist das ganz schwer. Das ist, als wenn man Wackelpudding an die Wand nageln will, wenn man dann hört, nein, wir können im Moment gegen das angekündigte Krankmelden, wir können gegen dieses Mobbing, da können wir nichts gegen machen, weil wenn ich den jetzt drauf anspreche, dann verliere ich den als Fachkraft. Und das ist ein Satz, das ist ja fast aktive Sterbehilfe am eigenen Unternehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit jedem, ja, egal wie der sich verhält, weil er nun mal eine Fachkraft ist und den Dienstplan irgendwie füllt, das finde ich dramatisch und das höre ich im Moment, muss ich sagen, relativ oft.
Das deckt sich zu 100% mit meinen Eindrücken. Oh mein Gott, du hast ja eine ganze Reihe von Büchsen jetzt aufgemacht, die wir ja gar nicht alle unterbringen hier. Ich kann da zu 100% überall nur zustimmen. Also das ist auch das, was ich schon lange beobachte. Diese Hintern im Sitz-Mentalität nenne ich das immer. Ja, Hauptsache, da ist einer, der den Stuhl warm hält. Ganz, ganz viele Unternehmer, nach meinem Gefühl, die meisten haben Angst, mit ihren Leuten zu reden. Das ist eben dieses FOPO. Der könnte dann gehen und dann könnten andere auch gehen. Wenn wir jetzt diese aktuelle Thematik nehmen, ich habe vor ein paar Tagen mir die aktuelle Gallup-Studie von 2023 vom Dezember runtergeladen, die ganz klar zeigt, also hier Thema innere Kündigung nimmt immer weiter zu, emotionale Verbindung zum Unternehmen nimmt immer weiter ab. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität. Gallup schätzt, dass alleine durch die reduzierte Produktivität, durch die reduzierte Loyalität zu den Unternehmen, deutschen Unternehmen, um die 130 Milliarden im Jahr verloren gehen. Mhm. Wollen wir über die Energiepreise gar nicht mehr nachdenken, wenn du diese Zahlen mal nimmst. Das ist völlig irre.
Ja.
Und jetzt kommen wir nämlich genau auf diesen Kernpunkt, der mir auch immer so wichtig ist und der nach meinem Empfinden von den allermeisten wirklich vehement abgelehnt wird. Die wollen diesen Fleck nicht sehen, denn wenn ich keine Werte habe, habe ich keine Kultur und ich kann gar nicht entscheiden, wer hier reinpasst alleine. Wen hole ich denn dann, wenn wir kein System haben, an dem wir uns orientieren? Und was du gesagt hast, Regeln, Menschen lieben Regeln, Kinder lieben Regeln. Wir wollen nicht bedroht werden, wir wollen nicht unterdrückt werden, aber wir wollen wissen, wie der Laden läuft und es gibt uns ein gutes Gefühl. Und ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben. Es gibt in den USA ein alternatives Schulmodell, das haben 3 arbeitslose Lehrer kreiert aus ihrer Hilflosigkeit heraus, weil sie einen Job brauchten und haben das vorgestellt. Das ist ein extrem von Regeln getragenes System. Die Kinder fangen an, die tragen alle eine Schuluniform und die fangen an Tag 1 an, die kriegen alle einen Ordner, da sind ihre Schulunterlagen drin und das war's. Die haben keinen Stuhl, die haben keinen Tisch, den müssen die sich verdienen. Und die treten morgens praktisch an, die haben den Ordner in der rechten Hand und der Witz ist, wenn neue Kinder da reinkommen, ich glaube, das geht so 5-6 Jahre los, dass die da reinkommen, die Kinder. Wenn neue Kinder da reinkommen, dann machen die anderen, ohne dass das irgendwie festgelegt wäre, ohne dass es da irgendwie so eine Art Gruppenführer gibt oder so, die gehen hin, die machen bei denen praktisch eine Anzugkontrolle, die sagen, hey, steck das Hemd in die Hose, du musst den Ordner in die andere Hand nehmen, nein, den musst du umdrehen, das muss so sein, wir müssen uns so hinstellen. Und wenn die das gut machen, dann kriegen die nach 2 Wochen einen Tisch und einen Stuhl. Und da sind die stolz drauf wie Hulle. Ja? Also die sind super motiviert, denen muss man ganz wenig Ermahnungen geben. Die arbeiten fokussiert, die lieben den Shit. Das Gleiche findest du bei Erwachsenen wieder bei bestimmten militärischen Einheiten. Ich nehme immer gerne die US Marines, weil die auch durch Filme einfach so bekannt sind. Die sind so stolz auf ihre Zuverlässigkeit, auf ihren Respekt und auf ihre Disziplin. Die verbringen wörtlich Stunden damit, die Bügelfalten in ihre Ausgehhosen reinzukriegen, dass sich dran schneiden kannst. Mhm. Das ist dieses Wir-Gefühl. Das sind wir. Wir sind die, die diese Hosen tragen. Und deswegen sind die sehr beliebt bei Arbeitnehmern, bei Arbeitgebern in den USA, weil man weiß, das ist jemand, der ist pünktlich, der ist sehr respektvoll. Und der wird immer darauf bedacht sein, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Das ist ein Wertesystem, was die bindet und damit kriegst du bestimmte Charaktere. Wenn ich jetzt ein Unternehmen erfolgreich aufbauen will, will ich, dass die Leute charakterlich zusammenpassen und ich brauche ja Nordstern. Das ist eben dieses Wertesystem, wovon du gesprochen hast. In unserer Gesellschaft haben wir praktisch, in der Gesellschaft, nicht nur in Unternehmen, praktisch kein Wertesystem mehr. Und was machen die Leute? Sie orientieren sich überall. Mhm. Es ist dieser schöne Satz, wenn du für nichts stehst, fällst du für alles.
Ja, genau. Ja? Das ist super, Alexander, genau so ist das. Und dann kommen wir in die Phase, wo die Leute sagen, wir müssen jetzt im Moment jeden nehmen, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Dann erinnere ich mich gerne, ich habe auch mal für Spezialeinsatzkommandos Fortbildungen mitgemacht. Und ich fand immer faszinierend, wie die, wie konzentriert, wie fokussiert die auch bei Fortbildungen, wo es um Notfallmedizin ging, war, ich habe immer gedacht, ich hätte vielleicht einen roten Fleck auf der Stirn oder an der Nase oder irgendwie einen Popel, weil die so ruhig waren und immer nur geguckt haben. Aber die haben halt gesagt, ja, nee, wir sind halt fokussiert, weil wir wissen, dass das, was du da erzählst, kann im Notfall halt einem Kumpel auch das Leben retten, einem Kollegen. Und was die gesagt haben, ich werde die Worte von einem Kumpel, der beim SEK war, werde ich nicht vergessen. Der hat gesagt, wir gucken uns die Leute sehr genau an. Wir gehen lieber unterbesetzt in einen Einsatz, als dass wir einen dabei haben, dem wir nicht trauen. Und das ist eine Sache, was heute gerade, wenn ich jetzt an Intensivpflege, Notfallmedizin, Notaufnahme, überall, wo es halt wirklich auch darum geht, sich zu dem anderen zu vertrauen, da wird halt sehr wenig drauf geguckt. Und ich glaube, dass der Fokus muss sein, dass wir zu 80% drauf schauen, kann ich diesen Menschen vertrauen? Ist das ein ich sage jetzt einfach mal, ein guter Mensch? Oder kann ich das nicht? Und das ist interessant, dass jetzt gerade so ein bisschen ein Umdenken stattfinden muss. Und das funktioniert auch. Ich betreue einen Rettungsdienst, bei dem wir da ganz klar jetzt gesagt haben, genau in der Phase, wo wir einen Fachkräftemangel haben, werden wir jetzt konsequent sein, mit der Auswahl und auch an wem wir festhalten wollen und vor allem natürlich, wer darf Führungskraft werden. Auch da sollte nie, man sollte nie einen Abteilungsleiter da einsetzen und sagen, der wird jetzt die nächsten 25 Jahre dort, ist der jetzt fest oder so. Ich würde das immer mit einer gewissen Freiheit, mit ein bisschen Rotation oder so machen. Ich würde immer schauen, wie die Menschen sich entwickeln. Und da gibt es ja manchmal schon positive wie negative Überraschungen auch. Also das finde ich ganz, ganz entscheidend, dass wir gucken, mit wem wir arbeiten. Also würde einer zu mir sagen, was ist das Wichtigste und du darfst nur eine einzige Sache sagen für den Erfolg, dann würde ich sagen, das ist die Auswahl der Leute, mit denen ich arbeite. Das ist für mich, die Computersysteme sind nicht so wichtig, welches Dienstfahrzeug wir haben oder wie das Büro ganz genau aussieht. Das sind alles Dinge, da kann man dran arbeiten. Entscheidend ist, mit wem ich arbeite. Das ist meine Erfahrung.
Das ist nachgewiesenermaßen tatsächlich der entscheidende Faktor. Also da gibt es so viele, die darüber gearbeitet haben. Das geht bei Kahneman los, geht über den guten Jim Collins, der sich ja über 9000 Unternehmen angeguckt hat. Kannst über Simon Sinek weitermachen und kommst am Ende bei den Zielteams wieder raus, wenn du das möchtest. Und da möchte ich sogar widersprechen, weil nicht 80%, sondern 100% ist Charakter. Und da gibt's ein sehr schönes Beispiel. Simon Sinek hat das mal schön zusammengefasst. Es gibt ein SEAL-Team 6, das ist die Selektion aus allen anderen SEAL-Teams, also aus bereits erfahrenen Operatoren, die schon jahrelang im Einsatz sind. Also nicht irgendwie hier frisch aus der Ausbildung, aus dem Camp getropft, sondern die sind schon jahrelang dabei und haben sich da qualifiziert. Und aus denen schafft man ein spezielles Team. Das sind die Jungs, von denen wir alle nie was mitkriegen, weil das alles wahrscheinlich illegal ist, was die machen und super geil. SEAL-Team 6 ist die Selektion der Besten nochmal über einen mehrmonatigen Auswahlprozess. Und jetzt kommt der Kicker. Normalerweise haben die SEAL-Teams in der Auswahl eine Auswahlquote von um die 82%. Das heißt, von 100 Leuten bleiben 18 übrig nach den 2 Jahren und gehen in die Teams. Jetzt sucht man da aus und in dem Auswahlverfahren fallen nochmal 97% raus. Das heißt, ich nehme eh schon die Besten und quirl die nochmal durch. Und hier kommt jetzt der entscheidende Punkt, um egal in welches SEAL-Team, aber ganz besonders in SEAL-Team 6 zu kommen, ist das entscheidende Kriterium, wie du Vertrauen im Team schaffen kannst. Nicht, ob du der beste Schütze bist, ob du der Stärkste, der Schnellste, der Ausdauerndste bist, ob du am meisten Gepäck schleppen kannst, sondern die suchen nicht nach High-Performern, die nehmen lieber einen Medium-Performer, wie du gesagt hast, der Junge vom SEK. Wir gehen lieber mit einem Mann Short, anstatt einen zu haben, auf den wir uns nicht verlassen können. Das ist nämlich genau das Ding. Und das kennen wir beide aus Teams, Intensiv, Notfallmedizin. Wenn du ein super Team hast, dann läuft das Ganze wirklich wie das Brezelbacken. Und wenn du eine Person da drin hast, die nicht wirklich mit will, dann wird das Ganze gefährlich unter Umständen.
Ja, und das Verrückte, Alexander, ist bei Führungskräften. Also das ist eine Sache, wo ich, glaube ich, mit jedem Kunden jedes Mal drüber rede. Eine Führungskraft, da erwartest du ja, dass die führt. So, und wenn die das nicht tut, dann ist das nicht nur eine Position, die irgendwie mäßig besetzt ist, sondern das hat halt negative Auswirkungen auf das gesamte Team, weil dieses Team ja eine Führung bräuchte. Das heißt, es ist völlig sinnlos zu sagen, ich weiß, dass diese Führungskraft an dieser Stelle nicht gut ist, dass die nicht führt. Das weiß ich, aber ich lasse sie dort, weil ich gerade keinen anderen habe. Das ist absolut falsch. Da kann es besser sein, wenn ich jetzt 6 Teams habe, zum Beispiel 6 Abteilungen in meiner Firma, dann kann es sinnvoll sein, eine Abteilung ohne Führung zu lassen, das entweder selber zu machen oder jemanden kommissarisch dort einzusetzen oder jemanden, einen Abteilungsleiter aus einer anderen Abteilung dorthin zu holen, der mitmacht. Da kann es ganz kreative Lösungen geben. Es ist alles besser, als an einer Führungskraft festzuhalten, die dort nicht führt. Das hat keine, das ist nicht eine positive Arbeitsleistung, die bringt, von wegen, naja, er ist ja irgendwie da. Nein, weil da ja Führung erwartet wird und bitter nötig wäre, ist das sozusagen jeden Tag hochschädlich. Also das ist das, wo ich mir bei jedem Kunden den Mund fusselig rede, glücklicherweise immer mehr auf Gehör stoße, dass ich sage, diese Führungskraft dort an der Stelle stellt sozusagen das Problem dar. Und das Lustige ist, oder das ist meine Erfahrung, wenn wir jetzt da hingehen und mal mit dieser Führungskraft reden und fragen, wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Nee, wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich, wirklich? Alexander, ich habe noch keine Führungskraft, wo wirklich alle sagen, der kann das nicht. Das ist keine geeignete Führungskraft. Ich habe noch keine Führungskraft erlebt, die an dieser Stelle glücklich ist.
Ja.
Die kann vielleicht vom Ego her zufrieden sein mit dem Dienstwagen und dem Parkplatz vor dem Haus und mit der Gehaltsstufe. Die kann von mir aus mit dem Ego zufrieden sein, mit dem Namensschild und den Meetings. Tief drin ist eine Führungskraft, die es überhaupt nicht hinkriegt, nicht glücklich. Und deswegen ist die Erfahrung ganz häufig, wenn ich hingehe und wenn wir sagen, pass mal auf, an der Stelle sind wir nicht zufrieden, es fühlt sich einfach alles nicht gut an. Deine Leute sind mit dir nicht zufrieden und du scheinst auch nicht zufrieden sein. Lass uns mal eine Änderung herbeifügen. Ich habe es so oft erlebt, dass die dann sagen, weißt du was, das ist super. Das tut zwar ein bisschen weh, aber das ist eigentlich genau richtig. Ich merke doch selber, dass es irgendwie nicht rund läuft und ich kriege es nicht hin. Vielleicht kriege ich es ja in 2, 3 Jahren hin. Das ist eine ganz andere Frage. Aber an der Stelle Klarheit zu schaffen und klare, faire, transparente Entscheidungen zu treffen, das fällt vielen Entscheidern sehr, sehr schwer. Und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal, warum? Weil es ja eigentlich jeden Tag, den es so weiterläuft wie bisher, ist eigentlich ein verlorener Tag fürs Unternehmen.
Ja, das ist so eine ganz schräge menschliche Eigenschaft. Wenn wir einen Zustand kennen, bleiben wir lieber dort, anstatt ihn zu verändern. Das ist so dieses Homöostase-Prinzip, was uns die Natur gegeben hat. Und das ist ganz erstaunlich. Das findest du in allen Bereichen. Also ich arbeite ja über 4 Lebensbereiche. Die Leute arrangieren sich damit, dass sie eben in einem schlechten körperlichen Zustand sind. Die arrangieren sich damit, dass sie keine echte Partnerschaft mehr haben, sondern eigentlich eine Wohngemeinschaft mit Trauschein. Die arrangieren sich damit, dass ihre Kinder eigentlich ja weitestgehend sich von ihnen isolieren, weil sie merken, da läuft sowieso nichts. Und all das nehmen sie hin, weil aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ob es Angst ist oder die Komfortzone, sie es einfach vermeiden wollen, erstens mal wirklich hinzusehen, das ist der erste Punkt. Die meisten sehen ja nur ein paar Prozent von dem, was wirklich vorgeht. Und wenn du mal dieses Fenster richtig aufmachst, das ist halt so ein ganz beschissener Moment, aber der gehört dazu. Und dann muss man halt was machen. Und ja, das ist mit Anstrengung, mit Energieaufwand verbunden. Das ist mit Veränderung verbunden und das wird sich komisch anfühlen. Und all diese Dinge halten Menschen typischerweise ja seit Jahrtausenden dokumentiert davon ab, wirklich Dinge zu verändern. Und deswegen bleiben sie. Ja. So entstehen totalitäre Systeme. Du siehst doch gerade, was in Deutschland passiert.
Ja.
Da kommt keine große Bewegung rein. Warum? Weil es okay ist. Das ist dieses okay zu sein. Und das reicht. Und dann bleiben sie da sitzen. Und gerade wenn es in den Bereich Führungskräfte geht, dann hängen natürlich noch so viele weitere Dinge dran. Da ist der Verlust von Status, von Bedeutung, ist auch die Erwartungshaltung von oben her möglicherweise. Wenn du der an der Spitze bist, dann weißt du, alle anderen erwarten von dir, dass du irgendwie den Job gut machst, weil du für die verantwortlich bist und hast keine Ahnung, was du wirklich tun sollst und weißt auch nicht, ob es funktioniert, wenn du was anders machst. Ob dich überhaupt einer versteht und deswegen ist die Tendenz auch sehr gering, einfach mal rauszugehen und zu sagen, hey, hallo, kann mir irgendjemand helfen, weil ich habe das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was hier wirklich vorgeht. Ne?
Genau, und so entstehen ganze Bereiche und wenn es ganz schlecht läuft, ganze Unternehmen, in denen es nicht rund läuft, weil die Leute glauben vor allem, das ist eine Fehlwahrnehmung, die mich jeden Tag beschäftigt, Alexander, nämlich, dass wir glauben, wir könnten uns mal einfach einen Tag lang nicht entscheiden oder mal eine Woche. Ja, ein Beispiel, du bist Abteilungsleiter und du weißt, dass zwischen 2 Mitarbeitern, dass da wirklich ein Kleinkrieg herrscht. Mit Gruppenbildung, mit Lästern, mit Lügen, ja und so weiter. Und jetzt sagst du, also an einem Donnerstag sagst du, da kümmere ich mich, also diese Entscheidung möchte ich jetzt nicht treffen, da kümmere ich mich nach meinem Urlaub drum, also in 2,5 Wochen. Ja, das ist leider nur Unsinn. Wir können uns nicht entscheiden. Das heißt, jede Sekunde in unserem Leben, wo wir so weitermachen wie bisher, ist eine ganz klare Entscheidung für den Status quo. Und das ist eine Sache, die ich irre finde, wie wir uns selbst in die Tasche lügen und sagen, ich komme gerade nicht dazu, ich würde ja gerne mal, wir könnten ja mal oder das machen wir nächste Woche. Das ist völliger Unsinn und wir können uns nicht entscheiden. Das heißt, eine Führungskraft, die sagt, ich kümmere mich erst in 16 Tagen um diesen Konflikt, was kein Problem ist, kann man machen. Aber man sollte es hinnehmen als eine ganz aktive Entscheidung. Das heißt, wenn der nach seinem Urlaub wiederkommt und der hat einen im Burnout oder in der Depression, der sich 3 Monate krank gemeldet hat und der Mobber hat mittlerweile das halbe Team zerstört, dann muss er sagen, ja, das ist nicht gut und trotzdem habe ich vor 16 Tagen diese Entscheidung getroffen, mich nicht um den Konflikt zu kümmern. Also wir können nicht passiv bleiben. Wir haben jeden Tag Dutzende von Dingen, die wir entscheiden, auch wenn wir nicht Führungskraft sind. Als Väter, als Mütter, als Nachbarn, als Freunde, wir sind immer am Entscheiden, den ganzen Tag. Und das finde ich halt, dieses Wort Verantwortung, das bedeutet für mich, dass mir bewusst ist, dass ich jede Sekunde meines Lebens diese Entscheidungen treffe. Und deswegen finde ich es irre, wenn einer sagt, ich weiß, dass meine Abteilung nicht läuft, aber da kümmere ich mich dann im Herbst drum. Da habe ich gerade keine Energie für. Oder das wollte ich damals nicht entscheiden. Ja, nee, doch, hast du. Und zwar hast du dich entschieden, dass es bitte so weitergeht wie bisher. Und das finde ich, diese Verantwortung zu übernehmen, das finde ich, ist die Basis. Das ist die Basis für Führung. Und da merke ich im Moment auch eine Ängstlichkeit. Du sagst, die Leute wollen ankommen. Sie haben Angst davor, nicht gemocht zu werden. Sie haben Angst, dass jemand kündigt. Ja, mein Gott, dann ist das mal so. Ich meine, wir haben über schwarze und weiße Löcher gesprochen. Weiße Löcher sind ja die Leute, die im Unternehmen wirklich mit Freude, mit Begeisterung dabei sind. Und schwarze Löcher, das sind vielleicht wirklich 5%, 10% der Menschen, vielleicht eher 5, hoffe ich mal. Das sind wirklich Leute, die deren Werte einfach komplett diametral unseren gegenüberstehen oder die deren Kompass in die falsche Richtung zeigt. Und das kann in einem Team, wenn ich jetzt 15 Mitarbeiter habe, das ist so ganz typisch, dass da ein schwarzes Loch bei ist. Und wenn ich im Training die Leute unter vier Augen frage, sag mal eben, mit wem hast du dein größtes Problem? Es ist immer die gleiche Antwort. Das heißt, alle, Alexander, sagen mir in der Mittagspause, bei der Zigarette oder beim Kaffee oder am Buffet, es sagen alle, meine Güte, wäre dieser Typ nicht in unserem Team, dann ging es allen besser. Und das ist doch irgendwie verrückt, dass wir da dann sagen, ja, wir können jetzt aber so eine Entscheidung nicht treffen. Und der ist ja auch fachlich ganz gut. Die sind immer fachlich gut. Die schwarzen Löcher oder die Arschlöcher sind immer fachlich da, teilweise sogar exzellent. Und es ist trotzdem egal, weil die haben meistens noch das ist auch eine verrückte Erfahrung, die haben meistens noch ein zweites schwarzes Loch, so wie in der Milchstraße, im Zentrum unserer Milchstraße sind ja wahrscheinlich auch zwei schwarze Löcher, die sich umeinander drehen. Und es ist ganz häufig noch so ein Co-schwarzes Loch dabei. Das ist irgendeiner, der sich so ein bisschen von diesem Hauptproblem so ein bisschen so beeinflussen lässt. Und es ist manchmal total heilsam, den, der wirklich definitiv das Team kaputt macht, den mal woanders arbeiten zu lassen oder sich auch von dem mal zu trennen, weil das hat eine Signalwirkung und häufig ein großes Aufatmen im Team. Und plötzlich gibt es welche, die dann so halb mit dem schwarzen Loch zusammenhängen, die plötzlich sich sortieren und sagen, so richtig wohl habe ich mich ja auch nicht so gefühlt mit dem, aber jetzt möchte ich auch Teil des Teams wieder sein. Also da gibt es häufig so welche, die so irgendwie zwischen den Stühlen waren, die plötzlich sich entpuppen als tolle Teammitglieder und sagen, ich weiß, dass das ein Freund von mir war, aber jetzt ist er weg und jetzt möchte ich aber auch hier vernünftig arbeiten. Und das kann manchmal sehr wohltuend sein, wenn man da einfach mal klare, faire, transparente Entscheidungen trifft.
Also ich würde tatsächlich alle deine Relativierungen da entfernen wollen. Das ist schön vorsichtig formuliert, weil es ist in 100% der Fälle genauso, wie du beschrieben hast. Und das ist gut beschrieben, ist schon sehr, sehr lange beschrieben. Es wird immer wieder beschrieben. Es gibt sehr berühmte Beispiele dafür, wie Konzerne, weltumspannende Konzerne zusammenbrechen wegen einzelner toxischer Mitarbeiter. Enron war so ein Beispiel. Die Credit Suisse ist ein aktuelles Beispiel. Die ist auch deswegen gescheitert, weil einfach intern diese Dinge passiert sind. Und das, was du beschrieben hast gerade, das deckt sich zu 100% genau mit diesem kurzen Vortrag von Simon Sinek, der in diesem Zusammenhang auch sagt, genau das Gleiche. Ne? Typischerweise sind die High-Performer oder sind die Arschlöcher im Unternehmen häufig die High-Performer. Und er sagt so schön, ganz, ganz prägnant, geh in Unternehmen, frag die Leute, wer ist hier das Arschloch? Und er sagt, und alle zeigen in eine Richtung, das, was du gerade auch gesagt hast. Ja. So, und das ist ja auch bewiesen, und ich habe das selber miterlebt, ich habe ja diese SEAL-Team-Trainings mitgemacht. Eliminier diesen einen Faktor aus einem Team, jetzt bist du sogar einer weniger und die Performance geht durch die Decke. Und das kannst du zuverlässig reproduzieren, deswegen gilt auch der Satz, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Und die Aufgabe des Leaders ist dafür zu sorgen, dass hier nur Leute im Team sind, die auch tatsächlich charakterlich geeignet sind und die den effizienten Beitrag liefern können. Wenn einer ist, der, weil er die Fähigkeit nicht hat, weil er einfach nicht in der Lage ist, das physisch zu tun, weil er verletzt ist oder weil er einfach ein Idiot ist, der die Performance, die Gesamtperformance des Teams reduziert und dadurch die Erreichung des Ziels gefährdet, dann muss er dafür sorgen, dass diese Person nicht mehr hier ist. Und alle anderen, und ich habe das in meinen Trainings selber schon erlebt, wenn wir diese Diskussion hatten, so ja, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, und dann kommen diese ganzen Argumente, aber der ist so gut, der hat so viele Kontakte, der bringt uns so viel Geschäft. Okay, feuer ihn. Oder noch schlimmer, das sind alles nur Ausdrücke von Feigheit. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja, aber er ist doch ein netter Kerl. Ja, du hast nicht die Eier, ihn zu feuern. Sorry, pardon my French. Weißt du, das ist genau der Punkt. Dann machen sie es und dann kommen die Mitarbeiter und sagen, hey Chef, danke. Danke, weil der hat uns alle zu Tode genervt. Und dann kannst du nämlich wirklich mit deinem Messinstrument, mit deinem virtuellen da daneben stehen und gucken, wie die Performance nach oben geht, wie die Fehlerquote sinkt, wie die Krankheitstage sinken. Und das, was du schon mehrfach jetzt erwähnt hast, das ist für mich das allergrößte Führungsversagen, was wir überhaupt haben. Diese Toleranz gegenüber solchen Parallelwelten mit Mobbing, mit sexistischem Verhalten und alles, was noch dazugehört. Ich bin jetzt, wer meinen Podcast kennt, der weiß, ich bin nicht der größte Inklusionsexperte, aber ich bin dafür, dass jeder Mensch so sein kann, wie er das gerne möchte, solange er zum Besten des Teams beiträgt. Ist mir völlig egal, ob du pinke Haare hast und mit Plateau-Heels und Strapsen in die Arbeit kommst, wenn ich mich auf dich verlassen kann, ist mir das scheißegal. Und solche Dinge zuzulassen, und Mobbing geht nach oben, das weißt du, die Daten sind eindeutig. Mhm. Mobbing geht nach oben, sexuelle Belästigung geht nach oben. Ja, die ganze Gesellschaft bricht auseinander, die Unternehmen auch und die Führungskräfte, die Unternehmer vor allen Dingen, die schauen dabei zu und sagen, wir können ja nicht, weil sie Schiss haben, dann ist irgendwie einer weniger da. Anstatt eine Umgebung zu erschaffen, die so geil ist, dass die Leute draußen Schlange stehen, dass sie bei dir arbeiten wollen und das passiert, sowas hatte ich auch schon. Das war jemand aus der metallverarbeitenden Industrie, der E-Mails kriegt mit, ich möchte gerne bei euch arbeiten, ich habe gesehen, wie geil das ist. Mhm. Ich meine, was willst du, du brauchst keinen Bewerbungsprozess mehr, weißt du?
Ja, das ist ja sowieso lustig, Recruiting ist ja auch, das ist ja auch verrückt, wo kriege ich denn jetzt die weißen Löcher her? Mhm. Es ist ja so, wir kennen über 7 Ecken, kennt sich jeder Mensch auf der Welt. Ich habe das in Südindien im Dschungel, saß mir einer gegenüber in einem Krankenhaus, wo ich als Student gearbeitet habe und der hat gesagt, ob ich die Stadt Bochum, ob ich die kennen würde. Das war dann eben Bochum, wo ich studiert habe. Und da haben wir ganz kurz mal überlegt, das war so über 4 Ecken, kannten wir uns schon mal. Und so kennt sich jeder Mensch auf der Welt über 7 Ecken. Das heißt, wenn eine Firma in irgendeinem halbwegs besiedelten Gebiet, ja, sagen wir mal irgendwo im Rheinland oder im Münsterland oder im Großraum Berlin oder irgendwo steht, dann kennen die Menschen, die potenziell dort arbeiten könnten, kennen sich über 3 Ecken. 3-4 Ecken. Das heißt, die Bewerbung läuft doch über Atmosphäre, über Image, darüber, dass zum Beispiel auch ein schwarzes Loch durch die Stadt läuft und sagt, die haben mich rausgeworfen, das ist der schlimmste Laden, den es gibt, das ist super. Bessere Werbung kann gar nicht passieren, weil jeder weiß doch, wie der Typ drauf ist. Also das sind so Dinge, da passieren Wunder, was Bewerbungen angeht, wenn man jetzt konsequent ist und sagt, ich kümmere mich um die weißen Löcher. Und wir haben ja noch gar nicht so positiv gesprochen. Alexander, wir wollen ja eigentlich auch über die weißen Löcher reden, ja. über die tollen Leute, die wir haben, die einfach so cool sind, die manchmal aber auch nicht so laut sind, weil die laufen von selber. Das sind die, die an den Geburtstag des Arbeitskollegen denken. Das sind die, die das Sommerfest organisieren. Das sind doch die Leute, und wenn der Kompass in die richtige Richtung zeigt, dann soll doch jeder seinen eigenen Weg gehen. Ja, dann soll doch jeder so verrückt sein, wie er will, wie du sagst, mit pinken Haaren. Oder heutzutage, wenn einer sagt, ich mache eine Dreiviertelstelle oder ich muss montags zu Hause sein. Ich arbeite aber, ich schwöre, ja, aber ich muss zu Hause sein, weil meine Schwiegermutter da und irgendwas. Wir machen doch für die tollen Leute heutzutage hoffentlich alles, was geht, alles, was möglich ist im Unternehmen, damit die ihre Arbeit leisten. Aber vielleicht sollten wir einfach mal das Ganze auch nochmal positiv sehen, jetzt so zum langsamen Ende dieses Podcasts, dass wir auch sagen, lass uns mal auf die tollen Leute gucken. Und die können wir manchmal vergessen im Alltag, weil die ja laufen. Das sind ja nicht die Leute, wo du montags morgens zur Arbeit kommst und musst dich erstmal um die ganzen weißen Löcher kümmern. Nee, du musst dich ja erstmal um die Probleme mit den schwarzen Löchern kümmern. Da sind die Beschwerden von irgendwelchen Kunden, da sind die Krankmeldungen, da ist das Mobbing, da ist die heulende Angestellte, die bei dir im Büro sitzt. Du musst ja eigentlich am Montag erstmal einen halben Tag lang das, was die schwarzen Löcher kaputt machen, erstmal wieder versuchen, heile zu machen. Lass uns doch mal schauen, wer sind denn die weißen Löcher bei uns im Unternehmen und lass uns denen vielleicht gleich einfach mal eine WhatsApp schreiben oder die mal eben anrufen und sagen, ey, weißt du was, ich bin einfach stolz drauf und ich bin glücklich, dass du mit mir arbeitest. Das wollte ich dir nur mal eben sagen, weil ich glaube, das machen wir relativ selten, weil wir ja doch so gewohnt sind, Probleme zu lösen. Und Probleme, sind nun mal von den schwarzen Löchern, weil schwarze Löcher brauchen Aufmerksamkeit, die brauchen Energie, die brauchen unsere Zeit, die wollen den Stress, die wollen diesen Ärger, das brauchen die ja im Alltag. Lass uns doch einfach mal wieder nach den weißen Löchern gucken und mit denen auch Freude haben, lachen, sich mal ein paar Streiche spielen bei der Arbeit, einfach mal wieder so wie früher, finde ich, Vollgas geben, aber dabei auch wirklich ein bisschen verrückt sein. Und das kann man ja mit den weißen Löchern auch.
Ja, finde ich gut. Perspektivwechsel, 100%. Die schwarzen Löcher gehören raus. Punkt Nummer eins. Das ist nun mal, da haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Die sollten gar nicht da sein. Dementsprechend sollte dieser Zeitaufwand auch sehr gering sein. Punkt Nummer zwei, klassischer Bias. Und Leute, hört gut zu, weil hier habt ihr gleich wieder diesen actionable advice, also etwas, was ihr umsetzen könnt. Ihr müsst euch mehr mit den guten Leuten beschäftigen und die anderen, die saugen halt die Aufmerksamkeit immer ab, weil die brauchen ja die ganze Zeit irgendwie Anleitung und Druck und was weiß ich noch alles. Und die ihren Job sowieso geil machen, die fallen so durchs Raster, werden gar nicht wahrgenommen. Die weißen Löcher sind so im Schnitt typischerweise um die 10%, die jedes Unternehmen hat. Das sind die, die halten den Laden am Laufen, die sind immer loyal und die gehen dann plötzlich eines Tages und dann kippt dir die ganze Kiste nämlich auf die Füße, weil du dann nur noch den Rest da hast. Deswegen, um die sollte man sich unbedingt kümmern. Das heißt nicht Puderzucker in den Hintern blasen, sondern so wie Tim gerade gesagt hat, denen wirklich mal Aufmerksamkeit ist sowieso Pflicht, morgens durchzugehen und die Leute zu begrüßen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Ernst gemeint? Gibt's irgendwas, was du brauchst? Kann ich irgendwas tun? Und dann gehst du in dein Büro und ein Unternehmer, der sich mehr mit seinen Zahlen beschäftigt als mit seinen Leuten, der ist ein schlechter Unternehmer. Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wird aber noch viel geiler, Tim. Wir brauchen gar nicht die weißen Löcher. Statistisch ist es so, dass 85% der Mitarbeiter gute bis sehr gute Mitarbeiter sind, wenn sie richtig geführt werden, genau auf die Art und Weise, wie wir es heute schon ein paar Mal angesprochen haben. Das heißt, ich habe meine 10% Top-Performer, die unauffällig sind, weil die eben nicht für die Bedeutung das Ganze tun, sondern weil die eben so sind. Die liefern immer gut. Scheißegal, wo du die hinsetzt. Ich bin auch so einer. Ja, und die werden typischerweise missbraucht und ausgenutzt. Okay, die sollte ich kennen. Ich muss das wissen über meine Leute. Und dann habe ich dieses große Mittelfeld und die sind davon abhängig, wie gut sie von mir geführt werden, wie viel Vertrauen ich mit denen aufbaue. Und dann ist nämlich sehr schnell auch klar, diese kleine Restmenge von den schwarzen Löchern und die kann ich im Laufe der Zeit austauschen. So, und dann habe ich nämlich im Prinzip sofort ein Unternehmen, was ganz anders funktioniert, wo die Leute ganz anders zusammenarbeiten. Ich muss viel weniger den Finger drauf haben. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit rumlaufen und an allen sagen, was sie tun sollen. Das macht die nämlich zu schlecht Performern. Und damit haben wir alle, was wir wollen. Und nochmal, Leute, merkt euch das. Über 80% der Leute, die ihr im Unternehmen habt, sind mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit gute bis sehr gute Mitarbeiter und ihr könnt das nicht mal beurteilen. Das könnt ihr nämlich erst, wenn ihr sie richtig gut führt und wenn ihr richtig gute Vertrauensverhältnisse habt. Vorher kann ich gar kein Mitarbeitergespräch führen. Wie will ich das beurteilen? Was ich tue als Führungskraft, definiert die Performance der Leute, die mit mir arbeiten. Nochmal, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Das gilt in 100% der Fälle nachweislich. Das heißt, wenn ich nicht dafür sorge, dass die Leute sich verstanden fühlen, Vertrauen haben, die das Ziel und die Mission auch verstehen und dafür miteinander arbeiten, dann wird das nichts, um es mal ganz platt zu formulieren. Und der
Definitiv.
Anteil der Guten ist enorm hoch, nur du kannst sie nicht sehen, weil die sind wie ein Feuer, das richtig brennen will. Und ich laufe die ganze Zeit mit so einer Sprühpistole rum und sprühe da mein Wassernebel drauf, dass es möglichst viel Rauch und wenig Feuer gibt. Weißt du, so verhalten sich die meisten Unternehmer. Das ist völlig irre.
Ja, und dann gibt es ja viele, die haben Angst, und das kann ich auch alles verstehen. Die haben erstmal Angst, auch Leuten zu kündigen. Und ich finde,
Klar.
dass die gute Nachricht ist auch die, wenn du eine gewisse Größe hast von Unternehmen, ich sage jetzt mal 30, 50 Mann, dann musst du häufig gar nicht aktiv Leuten irgendwie kündigen, sondern wenn du anfängst, am besten heute Nachmittag noch, die weißen Löcher zu fördern und zu fordern, ihnen auch mehr Raum und Zeit zu geben. Es gibt nichts Ungerechteres, als alle Menschen gleich zu behandeln. Das erstmal vorab. Also das heißt, wir sind doch nicht verpflichtet, einem schwarzen Loch genauso viel Gesprächszeit oder Raum zu geben wie einem weißen Loch. Das steht nirgendwo geschrieben. Wenn wir also heute Nachmittag anfangen, konsequent die weißen Löcher zu fördern, zu fordern, ihnen Verantwortung zu geben, ja, dass sie ihre weiße Energie möglichst gut ins Unternehmen bringen können, ja, dann ist meine Erfahrung auch, Alexander, dass man manchmal gar keinen rauswerfen muss, die Leute gehen, weil für schwarze Löcher ist es unerträglich, wenn der Laden plötzlich witzig ist, wenn der fröhlich ist, wenn der performt. wenn die jungen und fröhlichen oder auch die älteren, aber wenn wir auch sehr jungen Leuten plötzlich Verantwortung übergeben, was vielleicht ein, zwei Jährchen fast zu früh ist und sie kriegen es aber hin mit unserer Hilfe, das können schwarze Löcher nicht ertragen und dann gehen die auch irgendwann. Und das Schönste ist, dann bewerben sich auch plötzlich ganz andere Leute. Und das ist magisch, wie das funktioniert. Das hat was einfach damit zu tun, dass man eine Art Energie auch ausstrahlt. Und dann kommen genau die Leute, mit denen man auch arbeiten möchte. Nur man muss anfangen, wirklich jetzt da konsequent nachzuschauen, was sind denn die, wo sind meine weißen Löcher und was kann ich heute noch für die tun, dass es denen gut geht.
Und da kommen wir zum Ende dieser Episode tatsächlich zum Anfangspunkt zurück. Werte, Kultur. Wenn die Werte so gelebt werden, wie es für die weißen Löcher und den größeren Teil der Belegschaft gut ist, dann werden sich typischerweise, und auch das ist gut dokumentiert, dass es gibt große Konzerne, die das so sehr, sehr erfolgreich umsetzen, dieses Konzept, die gehen von selber. Die fühlen sich da einfach nicht mehr wohl, weil das nicht ihre Kultur ist, weil das nicht ihre Werte sind. Und das Problem ist, wenn ein Unternehmen keine Kultur, keine Werte lebt, dann kann halt jeder machen. Ne? Wenn du für nichts stehst, fällst du für alles. Das ist genau dieses Konzept. Und wenn ich eine feste Kultur habe, wenn ich ein festes Wertesystem habe, nachdem sich der größte Teil orientiert, dann werden die anderen irgendwann merken, ich passe hier nicht her. Und viele von denen gehen dann tatsächlich von selber. Und die Quote von denen, die man kündigen muss, die ist am Schluss wirklich ganz gering. Da gibt es halt so Experten, die musst du wirklich mit Gewalt, mit der Brechstange aus ihrem Sitz hebeln. Okay, das gehört dazu zum Unternehmertum. Und das sind alles Aspekte, die eben dieser Fokus auf ein Wertesystem, auf Kultur und Führung mit sich bringen, die das Leben am Schluss so problemlos machen als Führungskraft, als Unternehmer, was dir so viel Freiheit gibt und gleichzeitig alle anderen zu, ich will mal sagen, Höchstleistungen anspornt. Es ist so easy am Ende. Du hast, ja, was alle versuchen, mit so viel Druck zu arbeiten, das ist so ein bisschen, das ist wie im Kampfsport, speziell im Judo oder im Jiu-Jitsu oder so. Wenn du da versuchst, mit Kraft zu arbeiten, ja, wenn du groß und stark bist, dann kannst du da ein Stück weit kommen, aber du bist sehr schnell erschöpft und dann geht es nicht mehr. Und jemand, der technisch gut ist, wird dir immer überlegen sein, sondern der Trick ist eben hier, taktisch, strategisch, technisch versiert vorzugehen, damit du nicht die ganze Zeit mit Kraft arbeiten musst. Was machen die meisten Unternehmer? Die arbeiten mit Kraft, Micromanagement, Vollgas, überall Druck aufbauen, überall die Führung, gleichzeitig Schiss, irgendwas zu sagen, lassen sich dann doch enorm viel gefallen, was das Micromanagement verstärkt. Und jetzt hier mal den Cut zu machen und zu sagen, hey, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Lebt das doch mal. So, da kann man sehr viel von Dating-Coaches lernen, die sagen, du willst deinen Traumpartner finden? Dann sei doch mal ein Traumpartner. Dann kriegst du nämlich auch die richtigen Leute. Und dann die anderen, die sagen einfach, das ist doch ein Scheißladen hier. Da gehe ich woanders hin.
Genau so ist es. Und wenn wir uns nämlich um schwarze Löcher kümmern, dann passiert Folgendes. Wir müssen Druck aufwenden. Und Druck führt zu Gegendruck. Das ist genau, was du sagst. Dann ist es immer klein, klein. Das heißt, mit schwarzen Löchern musst du ständig drüber reden, was sie tun soll. Also letztlich das Verhalten. Du bist da ständig mit wie ein Kindergärtner. Es ist auch kein Ende in Sicht. Also es wird jeden Montagmorgen wieder so sein, dass du wieder anfängst, denen einfachste Verhaltensweisen zu erklären. Und mit weißen Löchern oder mit unseren tollen Leuten soll es ja anders sein. Das soll führen mit Sog sein. Das heißt, ohne Druck, sondern mit Sog. Es soll heißen, dass wir nicht darüber reden, was ganz genau zu tun ist, sondern wie. Ja, weil das Was ändert sich doch heute jeden Tag. Wir sind in einer superschnellen Welt unterwegs. Es ist nicht mehr ganz so wichtig, was wir genau tun, sondern wie. Und dann kommen wir von diesem Verhalten zur Haltung. Und da dreht sich dann unser Podcast sozusagen nicht im Kreis, sondern da kommen wir wieder zum Anfang. Es geht letztlich dann um Werte. Es geht dann um Klarheit beim Führen. Und dass wir einfach, wenn wir unser Herz am rechten Fleck haben, dass wir das jedem auch zeigen. Und das finde ich das ist doch die gute Nachricht. Führung ist dann auf einmal nicht mehr schwer, sondern Führung ist mit weißen Löchern dann irgendwann total easy, oder?
100%. Weil du halt so wenig zu tun hast. Die machen das ja selber. Die leben das ja dann. Die leben ja dann Leadership. Und du hast vorhin auch mal an einer Stelle gesagt, wenn da eine schlechte Führungskraft ist, die lieber raus eine Alternative finden. Möglicherweise führt das Team sich bereits selber. Möglicherweise haben die bereits ihre internen Leadership-Strukturen ausgebildet. Das gibt es nämlich auch. Schlechter Leader, gutes Team ist die einzige Ausnahme von der Regel, weil die sich selber führen. Deshalb hast du und habe ich sicherlich in Kliniken auch schon erlebt. Also es wird einfacher, es wird entspannter, es braucht weniger Zeit, man kommt anders nach Hause, man kann da anders sein. Das ist der schöne Aspekt, der oft vergessen wird, weil wir reden immer über Business, aber du nimmst ja all das so oder so mit nach Hause und so oder so wird auch deine Beziehung strukturiert sein. Das ist nur ein Spiegel des Unternehmens und umgekehrt. Und ich finde, das ist wirklich so die Essenz hier am Ende. Leute, wir haben euch gerade die Lösung für den Fachkräftemangel in eurem Unternehmen geliefert. Denn es ist völlig egal, wie viel Fachkräfte absolut auf dem Markt sind. Es geht darum, wer kann sie bekommen und wer kann sie vor allen Dingen behalten. Und wir beide, der Tim nickt hier ganz heftig, können euch versprechen, dass das die einzige Strategie ist, die das für ein Unternehmen langfristig tun wird. Disclaimer, auch das ist über Jahrzehnte gut dokumentiert. Das ist die Realität. Wer sich nicht zu 100% auf die Leute fokussiert, auf die Menschen, den Human Factor, Kultur, Werte, Leadership, glaubt es mir, der wird an dieser Fachkräftesituation miserabel scheitern, weil die es verstehen, und das ist nämlich der Punkt, die es verstehen und die es tun, die werden euch die Leute vom Markt wegsaugen. Denn die können sich immer mehr aussuchen. Also wo sollten die hinwollen sollen? Das ist doch die entscheidende Frage, die wir hier an der Stelle euch allen gerne mal mitgeben möchten. Die könnt ihr für euch selber beantworten. Wo sollen denn Fachkräfte in Zukunft arbeiten? Und was müsstest du möglicherweise dafür tun, dass die zu dir kommen? Oder, Tim?
Yes, yes. Und ich würde sagen, wenn wir schon mit Generation Z und den jungen Leuten, wo so tolle Leute auch bei sind, dann überleg doch heute mal für dein Unternehmen als kleine Message am Ende, was ist denn die Story, die du zu erzählen hast, wo die Leute gern Teil sein wollen, was sie gerne teilen würden? Was ist deine Story in deinem Unternehmen, die Leute gerne bei Insta teilen würden? Das ist mal eine Stunde Zeit wert, wo man sich mal hinsetzt und mal aufschreibt, was ist eigentlich unsere Story, die wir erzählen wollen. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir heute aber wieder ein rundes Gespräch geführt, Alexander, oder?
Das will ich mal so sagen. Zum Schluss noch ein 10.000-Euro-Tipp vom lieben Tim. Nehmt euch das zu Herzen und vielen Dank, lieber Tim. Ich befürchte fast, wir müssen noch eine dritte Episode irgendwann machen.
Ja, gerne. Ich bin dabei, auf jeden Fall.
Weil, also das geht schon tief und für mich ist es auch jedes Mal wieder komplett inspirierend und ich hoffe für alle anderen da draußen auch, weil es mir auch hilft, nochmal Aspekte anders aus einer anderen Perspektive gezeigt zu bekommen. So, das ist die richtige Formulierung. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.